Ja, herzlich willkommen zu der Veranstaltung Immer wieder Inflation, das System hinter den steigenden Preisen hier im Kosmos im Rechenzentrum. Ich vermute, dass die meisten das Rechenzentrum kennen. Das ist ein relativ junges Kreativquartier in Potsdam. Und ich habe heute gelesen, dass die zumindest für eine ganz kurze Zeit wieder einen neuen Vertrag bekommen haben. Das freut uns natürlich sehr, auch wenn die Bedingungen immer noch sehr schwierig sind. Die Veranstaltung findet heute im Rahmen der Reihe Wir wollen's wissen statt. Die ist ausgerichtet von der Gruppe Solidarisches Potsdam. Solidarisches Potsdam streitet nach der Selbstbeschreibung zumindest für einen solidarischen Umgang in der Krise. Das ist ein Bündnis, die haben sich während der Corona-Pandemie gegründet und haben glücklicherweise auch weitergearbeitet jetzt an weiteren anderen Themen. Ich heiße Paula, ich habe mich heute bereit erklärt, diese Veranstaltung hier zu begleiten und zu moderieren. Und ich bin auch hier unter dem Motto, ich will es wissen, tatsächlich. Und dafür ist heute der Günther Sandleben eingeladen. Günther, du hast Volkswirtschaft studiert, bist also Ökonom. Ich habe nachgelesen, dass du 20 Jahre als Finanzanalyst und als Dozent für Makroökonomik gearbeitet hast. Du kennst also das Innenleben des Finanzkapitalismus ziemlich gut in verschiedenen Ebenen. Du setzt dich mit der klassischen politischen Ökonomie in ihrer marxistischen Kritik auseinander. Und mir scheint, du bist ein absoluter Vielschreiber. Also man kann wirklich auch im Internet neben diversen Vorträgen wirklich viele Artikel und auch eben Publikationen finden. Die heißen zum Beispiel Finanzmarktkrise, Mythos und Wirklichkeit, Politik des Kapitalismus in der Krise oder 7 Irrtümer zur Schuldenbremse. Du beschäftigst dich aber auch ein bisschen mit der Gesellschaft nach dem Geld. Heute geht es also um die Inflation. Und obwohl ich mich fleißig bemühe, mich mit der Gegenwart zu beschäftigen und mich zu bilden, wäre ich auch, glaube ich, relativ aufgeschmissen, wenn man dieses Wort, was so in aller Munde ist, kompetent beschreiben müsste. Es ist ja wirklich gerade so, dass in jeder Käsetheke Leute sagen, wegen der Inflation ist irgendwas teurer geworden, ohne dass die meisten, ich schließe mich ein, so richtig wissen, worum es eigentlich konkret geht. Für mich ist überspitzt gesagt, dass auch immer noch diese Situation, als 1923 die Leute mit ihrer Schubkarre zum Bäcker gegangen sind und dort mit dem Geld in der Schubkarre Brötchen gekauft haben. Es gibt einen Artikel von dir, Günther, der trägt die Überschrift Arzt am Krankenbett des Kapitalismus, gemeint ist die Politik. Und vielleicht ist das ein geeigneter Aufhänger zum Thema Inflation. Das wäre meine Frage. Ist es einer?
Ja, doch durchaus, ja. Aber da gibt es eben einen großen Widerspruch in der Politik selbst, weil auf der einen Seite die Inflationsbekämpfung ja ansteht, auf der anderen Seite die Stabilität des Finanzmarktes und der Wirtschaft. Und da gibt es einen Widerspruch, auf den ich auch noch eingehen werde, zwischen diesen beiden Optionen. Immer wieder Inflation, das System hinter den steigenden Preisen, so lautet ja unser Thema. Ich möchte zunächst einmal was erzählen über die Inflation selbst, wie sie gemessen und was das eigentlich ist. Und da möchte ich also mit der ersten Grafik anfangen. Ich stelle mich mal hier vorne hin. So, was ihr hier seht, das ist die Inflation. Verschiedene Aspekte davon. Erstmal eine Definition für Inflation ist ein nachhaltiger Anstieg der Verbraucherpreise. Und es genügt nicht, dass einzelne Preise steigen, sondern eine große Summe von Preisen muss steigen. Und zwar nachhaltig steigen. Erst dann sprechen wir von Inflation. Nun, die Inflation wird bestimmt und gemessen vom Statistischen Bundesamt. Das Statistische Bundesamt geht ganz simpel vor. Es bildet einen Warenkorb. In diesem Warenkorb sind ungefähr 700 Warentypen enthalten. Und diese Warentypen haben natürlich Preise. Und diese Preise werden summiert, weil ich noch sagen muss, dass die Waren anteilig in diesem Warenkorb vertreten sind. Also die Preise werden summiert und dann kommt ein bestimmter Betrag raus. Nehmen wir mal an 1000 Euro. Das ist der Konsum, den eine Zwei-Personen-Familie ungefähr hat. So, und diese Preiserfassung erfolgt jeden Monat. Und nehmen wir mal an, im nächsten Jahr ist der Preis von 1000 des Warenkorbs auf 1010 gestiegen. Dann könnten wir sagen, wir haben eine Inflationsrate von 10%. Jetzt macht das Statistische Bundesamt noch Folgendes. Nicht die Preissumme wird gemeldet, sondern der Verbraucherpreisindex wird gemeldet. Und da wird ein Basisjahr ausgewählt. Das Basisjahr ist das Jahr 2000. Wir können das hier also auch nochmal ablesen. Wir sehen, der Index hat hier die Höhe 100. Also dieser Verbraucherpreisindex wird ganz simpel berechnet nach dem Dreisatz. 1000 Euro, also Warenkorb, gleich 100. Und wenn im nächsten Jahr, oder besser vielleicht im nächsten 5 Jahren, das passt besser zu dem Bild hier, der Preisindex auf 120 gestiegen ist, dann können wir sagen, also die Preise sind 20% gestiegen. Also die laufenden Preise werden immer auf das Basisjahr bezogen. Also das Jahr 2020 hat dann den Indexwert 100 und wir sehen, wir stehen jetzt bei fast 120. Das heißt, seit 2020 sind die Preise um 20% gestiegen. Das ist eine ganze Menge. Wir können das auch andersrum formulieren. Der Geldwert hat um 20% nachgegeben. Das Geld ist also billiger geworden. Hat nicht mehr so viel Wert. Das ist erstmal zum Verbraucherpreisindex. Dann die Inflationsrate selbst. Die berechnet sich immer im Vergleich zum Vorjahresmonat. Ne, Veränderung gegenüber Vorjahresmonat, wie es hier steht. Die Inflationsrate ist diese Bewegung hier. Und wir sehen schon hier aus dieser Bewegung heraus, dass hier etwas ganz Außerordentliches passiert ist. In dem Jahre 2021 sind die Preise geradezu nach oben geschnellt. Das ist ein Bild für die deutsche Inflationsrate. Ähnlich ist das Bild auch in den USA und auch in anderen Ländern. So, ich habe ja den Verbraucherpreisindex schon erklärt. Basisjahr wird gleich 100 gesetzt und die folgenden Monate werden dann darauf bezogen. Jetzt ist ein interessantes Detail, das möchte ich auch hier kundtun, das ist der sogenannte Basiseffekt. Basiseffekt ergibt sich daraus, dass eben die Inflationsrate gegenüber dem Vorjahr genommen wird. Das heißt, wenn im Vorjahr etwas passiert, wie hier zum Beispiel, also dass der Verbraucherpreisindex zurückgeht, nicht, dann hat das auch Auswirkungen auf die aktuelle Inflationsrate. Also wenn die aktuelle Inflationsrate im Dezember, sagen wir mal, nicht weiter ansteigt, hätten wir trotzdem einen Anstieg der Inflationsrate auf 3,6%. Und zwar deswegen, weil im Vorjahresmonat der Index zurückgegangen ist. Hier spielten politische Gründe eine Rolle, da hat der Staat Kosten übernommen. Ich glaube, es waren die Gaspreise, die er subventioniert hat für einen Monat. Und deswegen ist dieser Verbraucherpreisindex gesunken. Das ist der Basiseffekt. Hört man öfter auch in der Presse, nur damit ihr Bescheid wisst, was das ist.
Kann ich eine Zwischenfrage stellen?
Ja, gerne.
Was gibt denn der Verbraucherpreisindex an?
Der Verbraucherpreisindex gibt an, wie stark der Warenkorb, von dem ich gesprochen habe, die 700 Waren, die in dem Warenkorb drin sind, gestiegen sind. Also wenn der Index von 100 auf 110 steigt, dann ist der Warenkorb, also die Preise des Warenkorbs, um 10% gestiegen. Ja, das gibt der an. Also vielleicht nochmal der entscheidende Punkt. Also wenn der Warenkorb eine Preissumme hat von 1000 Euro, dann werden diese 1000 Euro, wenn das Jahr 2020 ist, gleich 100 gesetzt. Und wenn meinetwegen jetzt in 5 Jahren später die Preise um 20% gestiegen sind, also von 1000 auf 1200, dann würde sich der Index von 100 auf 120 erhöhen, sodass der Index sozusagen die gleiche Preissteigerung widerspiegelt wie der absolute Preis jetzt in Euros gerechnet. Das macht man deswegen, weil man ja sonst Niveaus könnte man ja schlecht vergleichen. So kann man also den Preisindex nehmen von Deutschland meinetwegen und vergleichen mit dem von Italien oder von den USA, wenn das alles auf 100 normiert wird. Ja, also der Preisindex gibt an das Niveau der Verbraucherpreise. Und je höher der steht, umso höher ist die Inflation gewesen.
1-2 Käse und 1-2 Geld jetzt.
Ja, genau. Käse passt ganz gut hier. Die Preise entwickeln sich natürlich unterschiedlich. Es ist ein Warenkorb, da müsst ihr euch vorstellen, die meisten Waren sind gestiegen, manche sehr kräftig gestiegen. Wenige Waren sind vielleicht sogar billiger geworden. Und ihr wisst wahrscheinlich aus der Presse, dass die Nahrungsmittelpreise besonders stark gestiegen sind. Und ich habe hier einfach mal ein paar Einzelpreise herausgenommen. Die Zahlen beruhen alle auf den Angaben des Statistischen Bundesamtes. Das sind nicht meine eigenen Zahlen. Und da seht ihr hier Molkereiprodukte und Eier, die sind um 40% gestiegen, finde ich gerade wenig, seit eben dem Basisjahr 2020. Das ist hier gleich 100 gesetzt. So sind um 40% gestiegen. Strompreise sind auch recht ordentlich gestiegen, 35% in etwa. Gemüsepreise, Brot und Getreideerzeugnisse da oben, das ist auch ziemlich stark, aber auch annähernd 40% oder 30% vielleicht. Hier kann man schon erkennen, also gerade die Güter, die Waren, die uns besonders interessieren als Konsument, sind also besonders stark betroffen. Ich komme nachher noch darauf zu sprechen, dass Haushalte, die jetzt über nicht so sehr viel Geld verfügen, anteilig mehr Geld ausgeben, etwa für Molkereiprodukte und Brot- und Gemüseerzeugnisse und daher stärker von der Inflationsrate betroffen sind. Ich habe hier noch die Netto-Kaltmiete erwähnt, die ist also nicht allzu stark gestiegen, nur um 7%, aber wir wissen, dass die Angebotsmieten kräftig gestiegen sind. Also wenn jemand umzieht, hat er ja nicht ein Recht auf die Bestandsmieten, sondern er kriegt einen neuen Mietvertrag und der unterscheidet sich am meisten von den anderen Mietverträgen erheblich, sondern da ist immer ein Preisaufschlag da. Ich habe hier mal, also das steht das in der Tagesspiegel und auch im Handelsblatt, war das zu lesen, die Angebotsmieten seit November 2018, also in den letzten 5 Jahren, sind in Berlin um fast 40% gestiegen. Also muss man sich mal vorstellen, 5 Jahre, 40%, das ist eine ganze Menge. Und in Leipzig, und ich muss die Zahlen nicht vorlesen, 32%, München 17%, waren auch viele andere Städte. Potsdam habe ich leider nicht gefunden. In der Aufstellung hätte ich das auch hier kundgetan. Also wir sehen, jemand, der viel umzieht, ist von der Inflationsrate also noch mal stärker betroffen, als derjenige, der in seiner Bude einfach wohnen bleibt. Ja, hier ist nochmal ein Unterschied, das sind aber auch nicht meine Zahlen, sondern von Statista habe ich die übernommen, also Statistisches Bundesamt letztendlich. Die machen zu bestimmten, nicht monatlich, sondern so ungefähr alle Jahre einmal, rechnen sie aus, wie stark die Haushalte von der Inflationsrate betroffen sind. Und da möchte ich nur 2 Haushalte herausgreifen. Einmal den Single-Haushalt mit einem kleinen Einkommen bis 900 Euro. Und da sieht man, also die Inflationsrate ist hier relativ hoch. Das sind ungefähr so gut 9%. Und wir sehen also, die Haushaltsenergie ist hier ein großer Posten, der eingeht. Und die Nahrungsmittel, ist klar. Ärmere Haushalte, also Haushalte mit kleineren Einkommen, die geben anteilig mehr Geld aus für Haushaltsenergie und für Nahrungsmittel als die reichen Haushalte. Hier habe ich jetzt einen reichen Haushalt oder relativ reichen Haushalt, noch viel reichere Leute, aber Single-Haushalt 5.000 Euro und mehr. Und da sieht man eben, dass der Haushalt weniger stark von der Inflationsrate betroffen worden ist. Ungefähr 7%. Und der hat eben, dieser reiche Haushalt, also ab 5.000 Euro, weniger Anteil an den Nahrungsmitteln. Weil klar, da geht mehr Geld drauf für Luxusartikel, sage ich mal ganz allgemein. Ich will sie jetzt hier nicht aufzählen. Und so kommt es eben dazu, dass eben die Haushalte unterschiedlich stark betroffen sind von der Inflation. Ja, eine weitere Folge der Inflation ist natürlich, dass die Nominallohnsteigung aufgebraucht werden von der Inflation, sodass wir einen Reallohnrückgang haben. Ich habe die Balken damit schon gekennzeichnet. Der blaue ist also der Reallohn und der graue wird die Inflation und der schwarze Nominallohn. Also Nominallohn weniger Inflation ergibt den Reallohn. Und da sehen wir ja bis zum Jahre 2019, also zu Beginn der Inflationswelle, war die Welt noch in Ordnung. Die Nominallöhne, die stiegen nicht gerade kräftig, aber moderat an und die Inflationsrate blieb dahinter. Also dass also der Reallohn von Jahr zu Jahr gestiegen ist. Also wie gesagt, die blauen Balken zwischen 1% und 2%, wenn ich das mal grob hier betrachte. Und dann kommt eben der große Bruch, das war 2020 dann, oder besser gesagt dann später 21, aber 2020 fing es schon an. Der Nominallohn ging zurück, weil eben der Wirtschaftseinbruch war, Pandemie. Die Gewerkschaften waren halt sehr brav und haben gesagt, ja okay, das ist eine schwierige Situation. Die Inflationsrate war nicht allzu hoch im Jahre 2020, der Reallohn ging um 0,7% zurück. Und dann in den beiden anderen Jahren, also 21 und 22, 23 ist hier noch nicht drin, ist dann der Reallohn zurückgegangen. 2021 leicht, aber 2022 dann doch kräftig mit 4%, eben aufgrund des starken Anstiegs der Inflation. Also typisch ist eben das Jahr 2022, Inflation von 6,9 und die Nominallohnsteigerung war nur 2,6. Es gibt diesen kräftigen Reallohnrückgang.
Also der schwarze Balken, der Nominallohn und der Prozent, der da draufsteht, heißt, wie viel die Löhne nominal gestiegen sind. Und de facto aber gemessen an den Verbraucherpreisindex oder an die Inflationsrate hat man einen Verlust an Lohn, was durch den blauen Balken dargestellt wird.
Okay. Das heißt, die Kaufkraft des Lohns ist geringer geworden.
Genau, die Kaufkraft stellt der blaue Balken dar und der schwarze ist einfach was.
Genau. Also sozusagen die Lohnabhängigen, die gucken ja natürlich, was kann ich mit dem Geld eigentlich anfangen. Und wenn der Balken nach unten geht, der blaue Balken, dann sieht es eigentlich einfach schlecht aus. Dann haben die also einen Reallohnverlust, die können sich dann weniger kaufen. Wenn sie also 1000 Euro, und nehmen wir den Haushalt von 900 Euro haben, dann können sich manche Waren nicht mehr leisten, weil einfach die Kaufkraft dieser 900 Euro zurückgegangen ist. Die müssen dann Reserven auflösen, aber bitteschön, wer hat denn, wenn einer 900 Euro bekommt im Monat noch Reserven? Er hat höchstens Schulden. Also die sind dann natürlich besonders arm dann dran.
Also Lohn heißt hier Durchschnittslohn, oder?
Heißt der Durchschnittslohn. Ja, da muss man genau aufpassen, das ist eine gute Frage. Ist der absolute Durchschnittslohn? Ich gehe also nicht auf die Differenzierungen ein. Das wäre jetzt nochmal eine extra Diskussion, könnte man auch machen durch alle Lohngruppen, dass man da durchgeht. Aber das ist jetzt hier nicht dargestellt, der Durchschnittslohn.
Ich wollte fragen, gehören die Renten auch mit dazu?
Nein.
Die sind nicht mit drin?
Die sind nicht mit drin. Die Renten leiten sich dann ab aus der Lohnerhöhung, aber die Renten sind hier nicht mit drin.
Ja.
Sondern wirklich nur die Löhne, die Tariflöhne. So, das ist jetzt hier die Überleitung hin zur Theorie. Also Ankündigung war ja immer wieder Inflation, das System dahinter oder welche Ursachen haben eigentlich die Inflation getrieben? Also welche Ursachen stecken hier dahinter? Da möchte ich eben auf drei Bewegungen eingehen. Das erste ist die Inflation als ein zyklisches Ereignis. Nur zyklisches Ereignis, damit meine ich, die Akkumulation verläuft in Wellen. Ja, wir haben also den Krisenzyklus. Der Krisenzyklus hat bestimmte Phasen. Er hat eine Boomphase, er hat eine Phase der Überproduktion und dann geht es rüber in die Krise und dann kommt die Depression, dann kommt die Erholung. Also kurzum, der Akkumulationsrhythmus ist ein zyklischer. Manchmal geht die Akkumulation auch zurück. Und nun ist es leicht verständlich, wenn die Wirtschaft sehr gut läuft, nehmen wir den Boom mal an, dann heißt das, dass die Nachfrage sehr stark ist in dieser Phase des Booms und übertrifft das Angebot, die Preise steigen also in der Boomphase. Das ist also hier dann abgebildet, die Preise gehen nach oben. Man könnte immer sehen, immer wo die Preise hochgehen, da haben wir eine Boomphase und dann bricht die Boomphase irgendwann mal ab. Wir haben die Phase der Überproduktion und die überschüssige Nachfrage kehrt sich um in ein überschüssiges Angebot, die Nachfrage bricht ein und es entwickelt sich dann ein Angebotsdruck. Die Unternehmen werden ihre Waren nicht mehr los, sie müssen also Preiszugeständnisse machen, sodass die Inflationsrate gestoppt wird und wieder zurückgeht. Ja, ich kann jetzt hier den Krisenzyklus selbst nicht darstellen, das können wir vielleicht in der Diskussion noch ergänzen. Ich will nur sagen, dass dieser zyklische Inflationsprozess ist eine Begleiterscheinung des Krisenzyklus. Ja, das ist also hier dieses Auf und Ab damit erklärt. Das System dahinter, klar, der Krisenzyklus oder die Konjunktur und der kapitalistische Akkumulationsprozess. Wenn wir uns jetzt die Grafik insgesamt angucken, also ganz langfristig, da sehen wir, das ist hier seit Beginn der Bundesrepublik Deutschland, also seit Westdeutschland erst und dann inklusive Ostdeutschland seit 1990, da sehen wir, dass wir eine durchschnittliche Inflationsrate haben von ca. 2,4%. Das ist einfach der Durchschnitt gerechnet. Also wir haben Inflation von Jahr zu Jahr. Wir können das auch hier entlang der schönen zyklischen Preisbewegung sehen. Die Preise sind immer im positiven Bereich. Hier ist die Nulllinie, ist immer im positiven Bereich und die Inflationsrate sackt ab, aber nur ganz gelegentlich fällt sie unter Null. Das heißt, der Anstieg wird fast nirgends korrigiert. Nur ein klein wenig. Das war hier der Fall 1974 oder hier der Fall 2008. Gingen die Preise mal kurz ins Negative, aber dann erholten sie sich sehr rasch wieder. Also wir haben die Situation, dass die Preise in der Boomphase nach oben schnell und in der Phase der Depression, Rezession ist ein leichter Rückgang, Depression schwerer Wirtschaftsrückgang, die Inflationsraten zwar sinken, aber sie gehen nicht ins Negative rein. Nicht so, dass also in dieser Sockelbetrag der Inflation von rund 2,4% stattfindet. Wir nennen diese langfristige Inflation auch säkulare Inflation, also über den Krisenzyklus hinweg. Die Frage ist ganz einfach, ja, was treibt denn diese Inflation? Woher kommt diese Inflation, diese langfristige? Und das ist im Grunde genommen ein recht einfacher Prozess. Im 19. Jahrhundert und rein theoretisch betrachtet noch bis 1971 mit Bretton Woods, habt ihr vielleicht schon mal gehört, da war die Währung noch irgendwie ans Gold gebunden. Und im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch ganz strikt war die Währung ans Gold gebunden. Nicht, das bedeutet, die Notenbanken mussten ihre Banknoten einlösen gegen eine bestimmte Goldmenge. Ja? Und damit ist es schon gegeben, dass also die Notenbank nicht beliebig viel Banknoten drucken kann, weil sie muss ja auf ihre Goldbestände gucken. Ne? Denn sie kann ja verpflichtet werden, diese Banknoten in Gold einzulösen. Das war praktisch wurde das so da gemacht, dass jeder, der jetzt die Banknoten in den Händen hatte, konnte zur Bank gehen, zur Notenbank gehen, konnte sagen, ich möchte gerne den vorgeschriebenen Goldbetrag ausbezahlt bekommen. Und da musste die Bank das ausdrücken. Diese Goldbindung der Banknoten existiert nicht mehr. Und stattdessen haben wir das sogenannte Fiat-Geld. Das ist jetzt ein ungebundenes Geld. Das heißt, die Banknoten haben sich entkoppelt von der Geldware, vom Gold. Es gibt kein gesetzlich fixiertes Verhältnis mehr dazu. Es gibt noch ein Verhältnis, das bildet sich an den Börsen, am Goldmarkt, aber es gibt kein gesetzlich fixiertes Verhältnis mehr dazu. Das heißt, jemand, der eine Banknote hat, meinetwegen 20-Euro-Schein, da kann sich freuen, dass er die 20 Euro hat. Er kann aber nicht mehr zur Notenbank hingehen und kann sagen, so, Notenbank, gib mir bitte den entsprechenden Goldanteil. Dann wird die Notenbank die Person wegschicken und sagen, die falsche Stelle. Wenn du Gold kaufen willst, dann musst du zu einer Goldstelle gehen, die also Gold verkauft. Wir sind nicht die richtige Adresse. Empört sich vielleicht derjenige, der die Banknote hat und sagt, ja, hört mal, ich habe hier eine Forderung gegenüber der Zentralbank. Ne? Ich habe eine Forderung, was kriege ich jetzt davon? So ist es auch gesetzlich fixiert. Man hat eine Forderung, wenn man eine Banknote hat, hat man eine Forderung gegenüber der Zentralbank. Also bei uns in unserem Fall gegenüber der Bundesbank. Er sagt die Bundesbank, ja, Sie haben doch das gesetzliche Zahlungsmittel. Das halten Sie doch in Ihren Händen. Das bedeutet also, dass die Notenbank nichts herausgibt. Sie kann höchstens noch sagen, ja, den 20-Euro-Schein kann ich Ihnen umwechseln gegen 2 Zehner. Aber sie rückt kein Stückchen mehr von ihrem Vermögen heraus. Darauf hat man keinen Anspruch mehr. Das heißt also, die Forderung, die man in den Händen hält, ist nur eine Scheinforderung. Das war im Frühjahr bei der Goldbindung anders gewesen. So, und ich habe damit schon die Stichworte geliefert. Die Währung ist entscheidend, die Verfassung der Währung und Notenbank und Regierung spielen eine große Rolle. Denn wenn also die Währung nicht mehr gebunden ist an das Gold, dann kann die Notenbank ja was wohl machen, sie kann beliebig viel drucken. Also, oder so viel drucken, wie notwendig gebraucht wird. Der Staat braucht viel Geld, denn er kann ja dann die Konjunktur stützen, nicht? Und die Unternehmen retten, die Banken retten. Ne? Und dann nimmt die Notenbank einfach dem Staat das Geld und der Staat macht das dann entsprechend. Und das ist auch das Geheimnis, gab es auch vorher auch schon, warum die Konjunktur nicht mehr so richtig absackt, wie zu Marxens Zeiten. Wenn man ins Kapital mal reinguckt, da sieht man ja einen Krisenzyklus, der noch ein bisschen anders ist. Da wird die Krise, tobt sich so richtig aus. Das heißt, wenn man eine Wirtschaftskrise hat, dann, vielleicht jetzt mal ein Schlagwort, das Kreditsystem schlägt um ins Monetarsystem, also das Kreditsystem bricht zusammen und alle retten sich ins Bargeld. Und müssen in dem Zusammenhang also auch Waren verkaufen, massenhaft auf den Markt bringen, um selbst zahlen zu können. Sie müssen sich ja vorstellen, die Unternehmer, die werden ihre Waren nicht mehr so richtig los, brauchen Liquidität, haben vielleicht also auch selbst Forderungen gegenüber anderen Unternehmen, die zahlen aber nicht, brauchen also unbedingt Geld, um ihre eigene Haut zu retten, also hauen sie die Waren auf den Markt und klar, dass dann die Preise purzeln müssen. Das passiert eben so nicht mehr,
Der Marx hat seine Krisentheorie gemacht, ohne dass der Staat da großartig interveniert. Es kommt höchstens mal eine Fußnote vor, aber der Staat interveniert eben nicht. Das heißt, die Krise tobt sich so richtig aus. Und deswegen war es also auch dann zu Marx-Zeiten so, dass die Preise ins Negative entsprechend rutschten und den vorangegangenen Preisanstieg während der Boomphase korrigiert haben. Hier habe ich mal die Verbraucherpreise in den Vereinigten Staaten von 1776 bis 2003 dargestellt. Das war ich nicht selber, sondern kommt aus dem Lehrbuch von Samuelson und Nordhaus. Da habe ich das übernommen. Da könnt ihr eben sehr schön sehen, dass bis zum Ersten Weltkrieg oder bis zur großen Weltwirtschaftskrise, die ja bekanntlich 1929 bis 1933 war, es keine großen Inflationstrend gab. Die Preise schossen mal nach oben, noch verstärkt durch Revolutionskrieg oder der Krieg von 1812, das war Napoleon, der Bürgerkrieg in den USA. Aber es gibt eben nicht einen steigenden Trend, wie wir es dann später haben. Das liegt eben daran, weil wir dann eine Goldbindung haben. Ich will jetzt keine Reklame machen für Goldbindung, aber es ist die ganz nüchterne Feststellung, wenn die Banknoten an das Gold gebunden sind, also die Notenbank sich verpflichtet, eine bestimmte Menge an Banknoten gegen Gold zu tauschen, dann kann Inflation nicht entstehen. Ja, sondern eben erst, wenn das aufgehoben wird. Nun, wir haben die Goldbindung rein theoretisch, existierte ja bis 1971, aber die Goldeinlösungspflicht war stark durchlöchert. Weil USA 1933 haben sofort ein Goldverbot erhoben, sodass dann also Private durften kein Gold mehr halten. Kann man sich vorstellen, in freien USA wurde den Bürgern gesagt, ihr dürft kein Gold halten. Und wenn ihr privates Gold habt zu Hause, dann werdet ihr bestraft. Ich weiß nicht mehr, wie hoch die Strafen waren, aber die waren durchaus saftig. Ja, und ich bin jetzt der, wenn man ankam und sagte, ja, ich habe aber noch eine Feinunze Gold zu Hause, ja, bitteschön, sofort umtauschen gegen Dollarscheine. Das heißt, es existiert ein Goldverbot. Wieso nun das deswegen? Es existierte formal zwar noch eine Anbindung des US-Dollars ans Gold, aber dadurch, dass die Privaten, das sind ja auch die Unternehmen in dem Falle, kein Gold halten durften, nicht, dann ist diese Goldeinlösungspflicht der Notenbank hinfällig. Wenn man mit dem Gold oder wenn man mit der Banknote, mit dem US-Dollarschein zur Notenbank gegangen wäre und sagen, ich möchte gerne Gold dafür haben, dann wird die Notenbank sich empören und wird sagen, was wollen Sie hier jetzt doch verboten? Wissen Sie das nicht? Verschwinden Sie mal ganz schnell, sonst kommen Sie noch ins Gefängnis. Also, diese Goldeinlösungspflicht war hinfällig. Interessant ist hier auch noch das Jahr 1914. Ist deswegen interessant, da gehe ich später noch mal kurz drauf ein, weil da die Deutsche Reichsbank die Goldeinlösungspflicht suspendiert hat. Aber hat gesagt, gibt's nicht mehr. Wir lösen unsere Banknoten nicht mehr in Gold ein. Das war also zu Beginn des Ersten Weltkriegs. Also wurde nicht nur der Burgfrieden vereinbart und Zustimmung zu den Kriegskrediten, sondern das war ein ganz wichtiger Bestandteil. Der Staat wollte die Kriegsproduktion frei finanzieren können, wollte nicht gebunden werden und wollte also so viel Geld haben, wie ihm benötigt worden ist. Das hat er eben dadurch durchgesetzt, dass die Notenbank von ihrer Goldeinlösungspflicht befreit wurde. Ja, zur aktuellen Inflation komme ich gleich noch. Bevor ich das aber anschließe, möchte ich noch kurz erklären, was denn so eigentlich die gängigen Erklärungsweisen sind zur Inflation. Mir fällt immer auf, dass da so einzelne Phänomene herausgegriffen werden. Das ist mal die Energiepreise, dann der Ukraine-Krieg, dann werden auch durchaus mal die Zentralbanken ins Visier genommen und. Ich habe hier mal drei Ursachenketten dargestellt. Einmal der Ukraine-Krieg. Energiepreisanstieg, die Häfen von der Ukraine seien blockiert worden und die Lebensmittel seien teurer geworden. Okay, das ist soweit. Aber man vergisst dabei, dass der Preisanstieg schon vorher war. Wenn man also auf die Preisentwicklung schaut, da sieht man also sehr schön, dass da die Preissteigerung eben Anfang 2021 begann. Der Ukraine-Krieg war ja bekanntlich erst im Februar 2022, also ein Jahr später. Und was mir hier auch nicht gefällt, ist, dass es bei allen eigentlich immer eine exogene Erklärung ist. Weil wir haben irgendwelche Personen oder Institutionen Fehler gemacht, deswegen ist die Inflation gestiegen. Oder aber man erklärt Preissteigerung aus Preissteigerung, weil eben die Preisgruppe gestiegen ist, ist auch eine andere Preisgruppe gestiegen. Aber was ist das denn für eine Erklärung? Das ist ja Tautologie. Preissteigerung durch Preissteigerung zu erklären. Nehmen wir mal an die nächste Gruppe, das ist die EZB, die EZB Inflation, oder diesen Begriff habe ich gefunden, also die EZB habe die Inflation verursacht. Klar, die EZB hat Anleihekäufe durchgeführt, sie hat also langfristige Kredite gegeben, sie hat die Geldmenge enorm ausgeweitet, aber das tat sie schon ab 2008. Also lange vor 2021, als die Inflation begann. Also das kann offensichtlich nicht die Ursache sein. Nicht, sondern da muss noch was hinzukommen. Und außerdem, was hier auch wiederum falsch ist, warum tut die Notenbank sowas? Die haben die dumme Leute da. Das ist ein Fehlverhalten der Notenbank, was hier angeprangert wird. Also eine exogene Erklärung, also die hat sich nicht an das System gehalten. Das ist natürlich noch nicht meine Meinung, sondern sie hat unter bestimmten Zwängen gestanden und hat dann das gemacht, was von ihr gefordert worden ist. Also Hans-Werner Sinn zum Beispiel, der vertritt diese These hier mit der Notenbank, die dann einen Fehler gemacht hat. Und dann eine Theorie, die in der linken Diskussion sehr gerne formuliert wird, das ist die Gierflation. Gierflation. Also die Unternehmen seien gierig, die wollten ihre Profite unbedingt anheben. Klar, das haben Unternehmen nun mal so an sich, dass sie ihre Profite anheben. Sie nutzen alles aus, um ihre Profite anzuheben. Aber da fragt man sich ja, warum kommen sie denn erst so richtig in Form ab 2021? Warum nicht schon vorher? Das kann das auch nicht erklären. Die haben immer den Drang, ihre Preise möglichst anzuheben. Und zu fragen ist ja, können sie das denn überhaupt? Und das ist einfach eine Systemnotwendigkeit, dass Unternehmen das machen. Die stehen unter Konkurrenzdruck und streben nach Profit, die wollen möglichst hohe Profite haben. Und warum haben sie das gerade eben ab 2021 getan? Ich habe hier ein Zitat gebracht von Marcel Fratscher, der ist vom DIW in Berlin, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung. Firmen sagen sich, jetzt ist der Zeitpunkt, meine Gewinnmargen zu erhöhen, dann kann ich es auf die Inflation schieben. Und deswegen müssen sie das auch. Das ist für mich keine vernünftige Erklärung. Manche schieben das auch auf Monopole und sagen, ja, die Monopole, die haben so eine Preismacht. Mag sein, dass sie eine größere Macht haben, aber warum kommen die erst 2021 auf den Gedanken, die Preise jetzt systematisch anzuheben? Ist auch keine vernünftige Erklärung. Also Fehlverhalten, exogene Erklärung, gefällt mir nicht. So, das ist jetzt eine sehr komplexe Grafik. Ich erkläre vielleicht erstmal diese komischen Kurven da. Ich bin gewohnt, mit diesen Kurven zu arbeiten, aber nicht jeder ist da so routiniert und manchen fällt das schwer. Also ich versuche das mal ganz einfach zu erklären. Also hier haben wir den Preisindex. Drückt das Niveau, das Preisniveau aus. Also wenn die Preise von, wo haben wir die 100-Linie hier, bis 120 steigen, dann ist der Preisanstieg 20% gewesen, der Index. So, und Index gibt es auch für den Auftragseingang und für die Industrieproduktion. Der Index wird genauso berechnet. Da wird ein Basisjahr genommen. Das Basisjahr, also die Auftragseingänge oder die Industrieproduktion des Basisjahres, werden gleich 100 gesetzt. Und die Folgejahre werden auf das Basisjahr bezogen. Und wenn die Auftragseingänge oder die Produktion um 10% gestiegen sind, dann wächst der Index von 100 auf 110. Ja.
Wie misst man denn Industrieproduktion und Auftragseingang? In welcher Größe?
Das ist die, es gibt mehrere Größen, produzierendes Gewerbe, verarbeitendes Gewerbe. Hier ist das produzierende Gewerbe gemeint. Also praktisch die Industrie, nicht der Dienstleistungssektor, der gehört nicht dazu.
Ja gut, aber man misst Maßeinheit ist das, die da
ja, aufgetragen wird? Also die Unternehmen sind verpflichtet, dem Statistischen Bundesamt Meldungen zu machen. Wie hoch ist der Auftragseingang? Oder wie hoch ist die Produktion?
Also die Unternehmen melden... In Euro.
Okay. Ganz simpel in Euro. Also der, zum Beispiel Siemens meldet, unser Auftragseingang im November war eine bestimmte Summe, meinetwegen, ich weiß nicht, 1 Million, vielleicht war es mehr. Und im Vorjahr waren es eben nur 800.000, nicht? Also haben wir einen erheblichen Anstieg. Andere Unternehmen melden auch die Zahlen. Das Statistische Bundesamt addiert diese Zahlen. Und damit haben sie dann Gesamtvolumen in Euro gemessen. Ne? Und diese Euro-Normierung verlassen wir, indem wir einen Index bilden. Ja, das Basisjahr hat also keine nähere Bezeichnung, sondern wird ja gleich 100 gesetzt. Da ist dann die Euro-Größe raus. Ja, und die laufenden Jahre werden auf diesen Index dann bezogen. Also hier braucht ihr euch nur zu merken, wenn die Kurve nach oben geht, dann ist auch das Niveau nach oben gegangen. Ist nicht gegenüber dem Vorjahresmonat gerechnet, sondern das Niveau wird hier wieder gespiegelt. Bei den Erzeugerpreisen ist es so wie bei den Verbraucherpreisen. Wenn wir also hier 100 haben, im Januar 2008, die Industrieerzeugerpreise gehen 10% runter, dann hätten wir dann 90. Und so ist es bei dem Auftragseingang und bei der Produktion auch. Jetzt zu den Kurven nochmal. Grün ist der Auftragseingang der Industrie, also Bestellungen, die an die Industrie gegangen sind. Das kann man als Indikator für die Nachfrage verwenden. Bestellungen, also die Kunden der entsprechenden Industrieunternehmen, möchten gerne die Waren haben, also bestellen sie die Waren. Also Bestellvorgänge sind in der Industrie durchaus üblich. Zum Beispiel Maschinenbau, da werden Maschinen bestellt und der Maschinenbau registriert das, liefert die Zahlen ans Statistische Bundesamt und die berechnen dann zusammen mit den anderen Bestelleingängen die Gesamtnachfrage. Und bei der Produktion ist es dann eben analog dazu. Also Unternehmen melden die Produktionszahlen ans Statistische Bundesamt und das Statistische Bundesamt berechnet aus den einzelnen Meldungen dann das Gesamtvolumen.
Ich habe auch eine Frage. Bei Industrieproduktion heißt, wie viel es verkauft wurde oder wie viel es produziert wurde?
Es ist hier in dem Falle die Produktion gemeint. Also Lagerbestände gehören zur Produktion. Und das heißt, wenn 2008 die Produktion runtergegangen ist, die blaue Kurve bis hierhin, dann heißt es, die Unternehmen hatten Schwierigkeiten, denn wir sehen, die Auftragseingänge sind noch stärker eingebrochen, hatten Schwierigkeiten, ihre Waren abzusetzen. Das heißt, die haben die Produktion eingeschränkt, gedrosselt. Wir haben einfach nicht mehr produziert. Es geht bei einigen Unternehmen jetzt schneller, bei anderen nicht so schnell. Es hängt dann vom Charakter der Produktion ab. Damit sind wir hier bei dem ersten Punkt. 2008 ist die Produktion eingebrochen. Klar, wir hatten also die große Krise gehabt. Die Nachfrage ist noch stärker eingebrochen. Und die Erzeugerpreise haben erstmal ganz vernünftig reagiert. Sie sind zurückgegangen. Naja, sie sind aber nur ein kleines bisschen zurückgegangen. Nicht so stark zurückgegangen, wie es eigentlich hätte sein müssen. Und zwar warum nicht? Weil nämlich die Staaten und die Notenbank kräftig interveniert haben. Und wissen wir, was da für Programme gelaufen sind. Im Herbst 2008 war jetzt das große kritische Jahr. Da wisst ihr ja noch, dass da die Merkel und der Steinbrück, war damals Finanzminister, traten vor das Publikum und sagten, die Einlagen sind sicher. Das war also eine höchst brisante Situation. Die Politik hatte nämlich die Furcht, die Haushalte und die Unternehmen würden jetzt ihre Konten räumen bei der Bank. Dann würden also Banken ran. Also die würden jetzt ihre Konten plündern, das heißt also abheben das Geld, solange es noch möglich ist und dann versuchen, also mit dem blauen Auge davon zu kommen. Deswegen stellten die sich hin und sagten, die Einlagen sind sicher. Ich garantiere das. Naja, was man von dieser Garantie auch immer halten mag. Jedenfalls, es war eine ganz kritische Situation. Das Finanzsystem stand am Abgrund. Das hat zum Beispiel der Steinbrück so wortwörtlich gesagt. Wir standen am Abgrund und haben in den Abgrund geschaut und wir haben großen Schrecken gekriegt. Also das Finanzsystem wäre zusammengebrochen und auch die Produktion wäre noch stärker zusammengebrochen. Wahrscheinlich wäre das gesamte kapitalistische System zusammengebrochen und gelähmt gewesen, in den Schockstarre verfallen. Ja.
Ich habe es noch nicht so ganz verstanden, was jetzt irgendwie staatliche Interventionen in Form wahrscheinlich von Hilfen oder Subventionen Preise stabil hält. Also es kann ja sein, dass die Preise trotzdem fallen, weil die Unternehmen dann nicht so drauf angewiesen sind, dass die Preise weiter stabil bleiben. Also weißt du, was ich meine? Also das habe ich halt irgendwie noch nicht so richtig verstanden.
Ja, also wenn hier die Auftragseingänge einbrechen, nicht? Dann müssen die Unternehmen ja mit der Produktion reagieren. Geld fließt ja nicht mehr in der gewohnten Weise zurück. Nicht? Die müssen also dann eigentlich müssen sie verkaufen, können sie aber nicht mehr, die brauchen also Geld, haben Liquiditätsschwierigkeiten. Ja? So, und da ist eben dann die Politik hergegangen, hat dann den Unternehmen Kredithilfen gegeben, Liquiditätshilfen gegeben. Und die haben einfach Geld bekommen oder Garantien. Sind ausgesprochen worden. Das war eine sehr gängige Praxis. Das heißt, der Staat hat den Unternehmen und den Banken Garantien gegeben. Also die Forderungen, die man gegenüber der Bank hat oder dem Unternehmen hat, sind staatlich gesichert. Das heißt, wenn also damals Siemens pleite gegangen wäre, dann hätte dann der Staat die Forderung gegenüber Siemens übernommen. Damals General Motors, die waren pleite. Ja, war einfach pleite. In Deutschland waren auch verschiedene Unternehmen einfach pleite. Die gesamte Automobilindustrie, die lag brach. Die war eigentlich streng genommen pleite. Deswegen hat man dann die Abwrackprämie gemacht, das war auch so ein Mittel. Eine Abwrackprämie mit dem Gedanken, dass dann Autokäufe vorgezogen werden. Also man verkauft das, das Auto, das man hat, das alte Auto, dafür kriegt man noch was und kauft jetzt ein neues Auto. Also Nachfrage nach Autos wird dann kreiert auf diese Art und Weise. Wenn Nachfrage kreiert wird, dann stoppt dann irgendwann mal hier der Auftragsrückgang, sondern erholt sich dann wieder. Der Staat also sozusagen eine künstliche Nachfrage geschaffen. Und eine andere Sache sind die Konjunkturprogramme. Dass der Staat als Nachfrager auftritt. Also jetzt Infrastrukturinvestitionen macht, Bauinvestitionen macht, Bestellungen gibt. Das ist eine andere Sache. Es gibt also viele Maßnahmen, die jetzt nachfragefördernd waren von Seiten des Staates, damit der Auftragseingang eben nicht weiter einbricht. Also auf der einen Seite eine Stützung der Nachfrage, das war die eine Komponente, und die andere Komponente Liquiditätshilfen, damit die Unternehmen, vor allen Dingen auch die Banken, weiterhin kreditwürdig bleiben. Das waren also die beiden Maßnahmen. Wenn das nicht passiert wäre, dann hätte es eine Depression gegeben, wie vielleicht in der Weltwirtschaftskrise 1929 bis 1932. Da hat der Staat nämlich die Wirtschaft nicht unterstützt. Dann ging das hier immer weiter runter. Die Auftragseingänge sind dann also immer weiter gefallen. Produktion ist dann auch weiter zurückgegangen. Die Banken sind immer mehr in Schwierigkeiten geraten und es gab dann auch große Bankenzusammenbrüche. Das wollte man unbedingt verhindern. Wenn der Staat das nicht verhindert hätte, dann hätte es einfach schlecht um den Kapitalismus ausgesehen. Der wäre möglicherweise, die etwas Älteren werden sich vielleicht noch daran erinnern, wie die Fernsehsendungen waren 2008. Dann gab es dann ja, Anne Will zum Beispiel, lud damals Gäste ein und da wurde dann richtig offen diskutiert, ja, ist der Kapitalismus überhaupt noch eine Wirtschaftsform, die uns jetzt förderlich ist oder müssen wir den Kapitalismus abschaffen? Und solche Fragen kamen auf. Und es ist klar, wenn man stelle sich vor, wenn der Zusammenbruch erfolgt wäre, es hätte eine Schockstarre eingesetzt. Das heißt, die Wirtschaft hätte nichts mehr funktioniert, das Zahlungssystem wäre zusammengebrochen. Denn mit dem Finanzsystem hängt auch das Zahlungssystem zusammen. Das wäre also zum Stillstand gekommen. Das heißt, die Leute hätten sich da was überlegen müssen, hätten vielleicht ihre Betriebe besetzt, hätten eigene Netzwerke gebildet, um weiter zu produzieren. Aber das wäre dann schon eine andere Gesellschaftsform gewesen. Das wollte man unbedingt verhindern. Also der Kapitalismus stand zur Disposition 2008. Das haben also auch die maßgeblichen Politiker gesagt. Wir müssen jetzt handeln, wir müssen was tun. Bevor ich mich jetzt da ganz verliere, das wäre auch nochmal ein Diskussionspunkt, den man auch gerne dann noch anführt. Also jedenfalls, der Staat hat hier diesen weiteren Rückgang aufgehalten. Durch massive Interventionen, die insgesamt auch gelungen sind. Und den Auftragseingang ging wieder nach oben. Produktion und Auftragseingang waren relativ im Gleichgewicht, also ihr seht hier, die Entwicklung ist ziemlich parallel gelaufen und die Erzeugerpreise haben sich hier wieder erholt und haben sich dann nicht groß entwickelt vom Trend her, also sind seitwärts gegangen. Bis zum Jahre 2019, und zwar Ende 2019, ist also nichts weiter passiert. So, jetzt kommt die Sache mit der Pandemie. Wir wissen ja noch, März 2020, Pandemie, der Staat erlässt etliche Maßnahmen. Eine Maßnahme davon war, die Produktion zu drosseln. Also gewisse Betriebe mussten schließen, einfach aus Sicherheitsgründen. Und nicht nur das, Restaurantbetriebe wurden geschlossen. Und die Lohnarbeiter, die jetzt in den geschlossenen Betrieben waren, die kriegten Kurzarbeitergeld, 3 Millionen Kurzarbeiter waren gewesen. Das heißt, der Staat zahlte Einkommen, ohne dass produziert wurde. Massenhaft Einkommen. Restaurants, Hotels, die dicht waren, kriegten dann Zahlungen, obwohl sie keine Produktion oder keine Dienstleistung erbracht hatten. Die kriegten aber trotzdem das Geld. Das heißt, es fand keine Produktion statt, obwohl Einkommen, in Anführungszeichen gesetzt, durchaus da war, und zwar anhand der Transferzahlungen des Staates. begab, den Hotels, den Restaurantbetrieben, den Unternehmen, die jetzt zum Lockdown verpflichtet wurden, Gelder, Ersatz, also Einkommen. Und auch die Lohnarbeiter, die nicht arbeiten durften, weil in Kurzarbeit angesagt war, die kriegten auch Lohn, obwohl nichts produziert worden ist. So, das ist die Situation dann gewesen 2020, 2021 bis eigentlich in das Jahr 2022 hinein. Die Nachfrage wurde gestützt vom Staat eben durch große Beträge. Ich habe hier mal ein Stichwort gebracht, hier Schutzschild für Beschäftigte, selbstständige Unternehmen. Das waren immerhin 353 Milliarden Euro. Also Einkommen ohne Produktion. Das ist ein wichtiges Schlagwort. Einkommen entstand, ohne dass produziert worden ist. Konjunkturhilfen, Ausgabenprogramme und dann, wir wollen mit Wumms aus der Krise kommen. Zweifach Wumms, Doppelwumms, hat Herr Scholz gesagt, der damals Finanzminister war. Das ist dieser Wirtschaftsstabilisierungsfonds, der jetzt wieder in der Diskussion ja ist. Jede Menge Hilfspakete gegen Inflation. Also kurzum, die Nachfrage wurde gestützt. Es wurde Einkommen künstlich geschaffen über den Staat. Der Staat gab das Geld weg. So, und jetzt die Frage, woher bekam der Staat das Geld? Das muss ich mal überlegen. Steuern hat er nicht erhöht. Wenn er das getan hätte, hätten natürlich aber die Bürger aufgeregt, also alle, die Unternehmer, wenn sie es betroffen hätte oder die Haushalte auch, hätten gesagt, nee, nicht mit uns. Wo hat er sich das Geld hergeholt? Von der Notenbank. Von der Notenbank hat er sich das Geld geholt, der Staat. Denn die Notenbank hat was gemacht? Die hat Programme, Anleihekaufprogramme veranstaltet. Und zwar in dem Umfange, dass die Notenbank schließlich dann, und zwar die EZB, wenn ich das mal jetzt hier auf die Europäische Währungsunion beziehe, die EZB hat ungefähr ein Drittel aller öffentlichen Anleihen aufgekauft. Das ist natürlich ein ganz simpler Prozess. Das heißt, die Notenbank, EZB, also es läuft dann über die Bundesbank in Deutschland, die kauft dann die Staatspapiere auf, die druckt einfach Banknoten aus dem Nichts heraus. Man braucht nur ein bisschen Papier und eine Druckerpresse, ohne dass diese Banknoten irgendwie vorher schon Geld darstellen. Die druckt einfach Papierzettel und überreicht jetzt etwas auf indirekten Wege natürlich dem Staat das Geld und der Staat verteilt das Geld an die Bürger. Das ist schon ein merkwürdiger Vorgang. Nicht? Da wird also einfach Banknoten aus dem Nichts geschaffen. Normalerweise ist ja so, dass Geld irgendwie verdient sein muss. Man muss also eine Ware produzieren, die verkauft man, dafür kriegt man Geld. Das ist sozusagen das normale Geld, also der Preis der Ware wurde realisiert, der Wert der Ware wurde realisiert und dafür hat man dann das Geld bekommen. Und der Staat und die Notenbank hat einfach Geld gedruckt. Ich bezeichne das gelegentlich als Falschgeld. Falschgeld in Anführungszeichen, weil es ist von der Rechtsprechung her ist es natürlich kein Falschgeld, aber vom ökonomischen Zusammenhang ist es Falschgeld. Denn der Staat hat nicht jetzt eine ordentliche Kreditaufnahme gemacht, wo er von den Bürgern sich Geld geliehen hätte oder über Steuern, sondern er hat einfach die Druckerpresse betätigt. Nicht er selber, sondern seine Notenbank hat das getan und das Geld hat er dann verteilt. Das war die Quelle also für die Nachfrage. Dann kommen immer noch, wenn die Preise anfangen zu steigen, noch andere Prozesse hinzu, die teilweise spekulativ sind. Also dann treten noch spekulative Prozesse auf. Dinge werden knapp, also Beispiel Chips, also Speichereinheiten, die wurden knapp. Es gab Lieferprobleme, das heißt, die Unternehmen haben versucht, die Vorräte möglichst aufzufüllen. Also haben dann Lageraufbau betrieben, manche haben dann auch etwas übertrieben, weil sie Angst haben, hier, es gibt einen Produktionsstillstand, wenn wir nicht genug Vorräte haben. Käufe wurden vorgezogen und dann kamen auch ganz normale Spekulanten ins Geschäft, die haben einfach gekauft, ohne dass sie mit den Produkten was anfangen konnten für die eigene Produktion, sondern haben sie dann versucht, teurer zu verkaufen. Ja, das war also, warum die Nachfrage so hoch getrieben wurde. Und das Angebot war blockiert. Ich begnüge mich mit den Stichworten, weil das allgemein bekannt ist hier. Diese Anti-Corona-Politik, Produktionspausen, Materialknappheit, Sanktionen spielten auch eine Rolle, Lieferkettenprobleme,
Logistikprobleme. Wir sehen noch die Schiffe, wie sie da stehen und dann die Schwierigkeiten, dass Container, die jetzt am falschen Ort sind. Und da gab es auch ein großes Chaos. Was es auch gab, also durchaus, dass Produktion eingestellt werden musste wegen Überteuerung. Weil also die Gaspreise so hoch waren, da mussten einige Glasfirmen dann, also haben dann zumindest versucht, dort, wo der Produktionszyklus gerade abgeschlossen war, haben dann die Produktion eingestellt oder auch in der Chemieindustrie, weil sich das nicht mehr gelohnt hat. So, das ist hier dieser große Unterschied. Ihr seht, also die Produktion ist nicht richtig vom Fleck gekommen. Hat sich erst erholt natürlich, das Loch wurde hier ausgeglichen, aber sie ist dann nicht richtig in Gänge gekommen. Das Angebot hat stagniert, aber die Nachfrage dank der Notenpresse und des Verteilmechanismus des Staates ist also nach oben gegangen, die Nachfrage. Das ist also eine riesige Lücke und die Lücke hat die Erzeugerpreise nach oben getrieben.
Muss man nicht sogar sagen, wenn die Industrieproduktion, diese Kurve, wie sie dargestellt wird, wenn die sich aus der Summe der produzierten Waren mal den Preis, zu dem man das anbietet, und die rote Kurve zeigt ja den Preis. Also müsste ich doch annehmen, dass die Konstanz dieser blauen Kurve nur dadurch zustande kommt, durch den Anstieg der Preise, dass die Produktion in Wahrheit drastisch zurückgegangen ist.
Ja, da muss ich vielleicht, jetzt habe ich nicht Kalender und Saison bereinigt und preisbereinigt. Also diese Kurve ist sozusagen preisbereinigt, beide Kurven. Also die Inflation ist daraus gerechnet. Sondern man nimmt da konstante Preise an, sozusagen ein reiner Volumenindex. Ja, also die
Preise... Da muss ich wieder zurückfragen, aber welches Volumen denn dann? Vorher haben Sie gesagt, in Euro.
Ja, ja, das ist auch noch in Euro, aber zu konstanten Preisen. Das heißt, die Inflationsrate, dieser Anstieg hier, ist rausgerechnet. Es wird so getan, als wenn die Erzeugerpreise gleich geblieben wären.
Auf welchem Vergleichsniveau?
Ich bringe mal ein Beispiel. Also wenn die Produktion von 2021 bis 2022 nominal, inklusive der Erzeugerpreise, um 20% gestiegen ist. Und das ermittelt das Statistische Bundesamt, 20% sind aber Preisanstieg gewesen. Real hat sich nichts getan. So, und dann rechnet man also die Inflationsrate raus und dann hätten wir hier eine reale Produktionssteigerung von 0. Oder der Index wäre gleich geblieben in dem Fall. So rechnen die das raus. Ja, ist nun mal so. Wenn ich das als nominale Größe angegeben hätte, dann hätte man das gar nicht mehr richtig darstellen können. Das sind also, wie gesagt, reale Größen, ähnlich wie beim Reallohn immer schon hatten da, nicht? Nominale Entwicklung abzüglich Preissteigerung ist die reale Entwicklung. Der Begriff real ist ein bisschen missverständlich, weil natürlich das auch in Preisen ausgedrückt wird. Aber hier ist es jedenfalls deflationiert, wie man die Ökonomen auch gelegentlich sagen. Also beides hier deflationiert. Der Erzeugerpreisindex ist eben so, wie er sein muss. Also diese Lücke hier ist entscheidend für die Inflation gewesen. Ja, ihr seht, die Erzeugerpreise sind auch ein bisschen zurückgegangen am aktuellen Rand. Dann ist der Index nicht mehr weitergefallen. Man muss jetzt mal sehen, wie es eben weitergeht. Ja, hier ist das Ganze, der Grund für diese Nachfragesteigerung nochmal zusammengefasst. Das ist vielleicht eine etwas komplizierte Grafik. Wir haben also sozusagen zwei Schaubilder drin. Einmal Finanzierungssaldo und dann nochmal die Zentralbankgeldmenge. Finanzierungssaldo des Staates. Hört sich kompliziert an. Ist ganz einfach. Der Staat hat ja ordentliche Einnahmen, Steuern, Gebühren, ne? Und er hat Ausgaben, ne? Für alle möglichen, im Augenblick sehr viel für Rüstung, ein kleines bisschen für Bildung, für die Beamtengelder müssen ja auch bezahlt werden und ich will jetzt die einzelnen Posten nicht aufzählen. Er hat Ausgaben und er hat Einnahmen und wenn die Ausgaben, die Einnahmen, also Steuereinnahmen und Beiträge, nicht decken, muss der Staat was wohl machen, er muss Kredite aufnehmen, er muss finanzieren. Das ist der Finanzierungssaldo, also sozusagen der überschießende Ausgabenbetrag über die Einnahmen. So, und da, wenn wir uns die Kurve anschauen, da sehen wir hierauf gehe ich nicht mehr ein, also nur auf die Krise von 2008, 2009, da hat der Staat eben eine Menge gemacht, er hat also viele Schulden aufgenommen, ja, 3%, 4%, 5%, ich kann es gar nicht so genau sehen,
hat er aufgenommen, immer in Prozent zum Bruttoinlandsprodukt bezogen. Ich bin also hier 2009, müsste das hier sein, 5% aufgenommen, hätte es war ein kleines bisschen weniger. Und das Bruttoinlandsprodukt hat damals vielleicht 3,5 Billionen Euro betragen, dann kann man das leicht ausrechnen, 5% von 3,5 Billionen ist ein ganz schöner Betrag, den der Staat ausgegeben hat. Oder anders formuliert, 5% des Bruttoinlandsprodukts hat sozusagen der Staat zusätzliche Nachfrage geschaffen, um die Krise zu stabilisieren. Ich habe schon gesagt, das war kein großes Problem für die Erzeugerpreise, das hatte ich in einer anderen Grafik schon erklärt, weil nämlich der Staat sich insgesamt zurückgehalten hat. Hier sehen wir es auch wieder. Als die Krise dann vorbei war, hat er keineswegs mehr weiterhin Ausgaben getätigt, sondern der deutsche Staat hat sogar einen positiven Finanzierungssaldo geliefert, also die sogenannte schwarze Null, die damals durch die Presse ging, die schwarze Null. Ja, also hat sogar einen kleinen Überschuss gemacht. So, und dann kommt jetzt die Katastrophe von 2020. Und da seht ihr also, der Staat hat sich massenhaft verschuldet, also enorme Kredite aufgenommen. Der Finanzierungssaldo beträgt, wenn wir die ganzen Balken hier zusammennehmen, also von 2020, 2021, 2022 und 2023 zusammennehmen, das ist ein Finanzierungssaldo von 15%, das habe ich jetzt mal ganz grob gerechnet, 15% vom Bruttoinlandsprodukt von 3,88 Billionen, das sind 580 Milliarden, hat der Staat sozusagen zusätzliche Nachfrage geschaffen. Ja? Nicht er allein, sondern er hat auch Nachfrage dadurch geschaffen, dass er das Geld eben anderen gegeben hat, zum Beispiel dem Unternehmen, die jetzt meinetwegen Kurzarbeitergeld bezahlt hat. So, und dieses Geld hat er genommen von der Zentralbank. Ja, die Zentralbank-Geldmenge ist hier abgebildet, die ist drastisch gestiegen, ich weiß, das kann man nicht so ganz gut erkennen, aber deswegen habe ich die Zahlen hier nochmal hingeschrieben. Juni 2008, 0,88 Billionen, der erste Schub bis 3,2 Billionen im Dezember 2019 und dann in der kurzen Zeit von 2019 bis 2022 nochmal eine Verdoppelung. Die ganzen Anleihekaufprogramme, die da gelaufen sind. Also das bekannteste ist dieses PEPP, dieses Notfallprogramm mit fast 2 Billionen, also genau waren es glaube ich 1,85 Billionen Euro. Und Deutschland hat auch ein bisschen was bekommen und hat darüber dann diesen Finanzierungssaldo bezahlt. Ist eigentlich eine zusammenfassende Grafik. Mir kommt es hier also auf diese Inflationsraten an. Ihr seht, hier in der Weltwirtschaftskrise gingen die Preise wirklich real zurück und korrigierten. In Deutschland natürlich nicht ganz, weil wir hier diese Hyperinflation hatten, aber in anderen Ländern den vorangegangenen Preisanstieg. Und hier passiert Ähnliches nicht mehr. Hier sieht man also auch sehr schön, was wirkliche Inflation heißt. Das ist nicht nur 10%, sondern das geht dann wirklich in astronomische Größenordnung. Damit will ich nicht sagen, dass wir jetzt vor so einer Inflation stehen, aber es gibt durchaus kritische Momente, die auch in diese Richtung weisen. Das für einen Geldschein 10 Milliarden Mark. Und das habe ich am Anfang auch schon gesagt, mit der Schubkarre, nicht? Die Schubkarre war teurer als die Banknoten, die drin lagen. Also 1923, als der Höhepunkt der Wirtschaftskrise war. Und ist klar, in so einer Situation rebellieren die Menschen. Wir hatten ja 1923 ein Jahr der Rebellion gehabt. Nicht nur, dass es da verschiedene Aufstände gab, also eine Arbeiterregierung in Sachsen und in Thüringen, da wurden ja Aufstände geplant, der Hamburger Aufstand fällt in diese Zeit, sondern die Menschen waren auch selbsttätig gewesen. Die haben das also Streiks gemacht, die haben also auch Läden einfach geplündert. Was sollen sie machen, wenn sie kein Geld haben, wenn das Geld nicht ausreicht? Überfallen sie sogar Bäckereien. Kann man sagen, ist schäbig, aber das tun sie. Die organisieren sich auch, Tauschringe bilden sich und, und. Also es ist eine Phase dann der Rebellion. Damit möchte ich erstmal schließen. Dankeschön.